Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Ja, willkommen bei Fellner Live am Dienstagabend. Zwei Tage nach der Wienwahl ist diese Wienwahl natürlich noch immer unser großes Thema. Wir haben den großen Gewinner der Wienwahl heute bei uns zu Gast, Dominik Knepp. Wir haben aber auch, da ist er, schönen guten Abend.
Danke für die Einladung.
Gratuliere noch einmal, aber darüber reden wir gleich ausführlich. Wir haben danach dann natürlich unser legendäres Dienstagduell Groß gegen Bornmena für Sie vorbereitet. Das heißt, es wird ein ganz, ganz spannender Dienstagabend. Aber beginnen tun wir mit dem großen Gewinner dieser Wienwahl, mit Dominik Knepp. Den kennt ja mittlerweile jeder, weil er hat von über 1000 Plakaten heruntergelächelt in dieser Stadt. Und er hat dann tatsächlich den von ihm prognostizierten Sieg, wo jeder gesagt hat, ein bisschen größenwahnsinnig, der Mensch, der will über 20% machen, kommt von 7%, muss man dazu sagen, ins Tor gefahren. Auch wenn aufs absolute Traumergebnis von 25% dann noch ein paar Prozentpunkte gefehlt haben. Herr Knepp, Gratulation vorweg. Das war ein starker Wahlkampf. Die große Mehrheit der Wiener sagt jetzt, sie haben mit Abstand den besten Wahlkampf geführt in unserer Umfrage. Ich glaube, 40% sagen, der beste Wahlkampf war von der FPÖ, 20% sagen SPÖ und ich glaube, 3 oder 2% sagen ÖVP. 3% Verirrte, könnte man sagen. Ja, wie stark haben Sie denn gefeiert? Zuerst in Ihrem Lieblingslokal Wino, Hand in Hand mit Herbert Kickl. Heute in Ihrem Parteipräsidium hat es viel Applaus gegeben.
Ja, es waren viele freudige Gesichter und wir haben uns alle gefreut, weil es ist nicht der Sieg eines Einzelnen, wie ich gesagt habe, sondern eines tollen Teams mit vielen auch ehrenamtlichen Funktionären. Und das ist auch kein Sieg, der in den letzten 3 Wochen errungen wurde, sondern es waren einfach 5 Jahre lang, die wir durchgearbeitet haben. Wir haben ja die größte Gemeindebauumfrage gemacht, die es jemals gegeben hat, wo wir auch zu jedem Gemeindebau hingegangen sind, nachgefragt haben, wie ist die Wohnsituation, haben dort zahlreiche Beispiele bekommen von Schimmelwohnungen und anderen Problemen. Wir haben unsere Fairness-Tour gestartet. Wir haben gemeinsam mit Herbert Kickl auch die ganzen bundesweiten Touren in Wien natürlich auch sensationell begleitet und das war Schritt für Schritt, haben wir uns 1 Prozentpunkt nach dem anderen an Vertrauen der Wählerinnen und Wähler zurückgeholt und sind jetzt über 20% liegen geblieben, eine Verdreifachung, und haben jetzt 22 Mandatare, also 22 freiheitliche Kraftwerke hier im Rathaus sitzen, die sich schon freuen, dann nach der Angelobung loszulegen und auch hier für Kontrolle zu sorgen in Wien.
Das ist auch viel Geld. Fast 4 Millionen Euro, würde ich sagen. Also Sie sind ja auch durchaus unternehmerisch gut tätig für die FPÖ. Weiß man bereits aus ersten Wählerstromanalysen, wer Sie gewählt hat und wer Sie nicht gewählt hat?
Also wir sind von beiden Seiten, haben wir Zustimmung bekommen, einerseits von der SPÖ und auch von der ÖVP. Das heißt, dass unsere zwei Themen, nämlich Sicherheit, aber eben auch soziale Gerechtigkeit und Fairness, von beiden Wählern überzeugt hat, uns zu wählen und der ÖVP eben nicht mehr das Vertrauen geschenkt hat, vor allem beim Thema Sicherheit. Aber es auch viele gegeben hat, die gesagt haben, diese Mindestsicherungsdebatte und diese soziale Ungerechtigkeit in Wien, dass Menschen, die nicht arbeiten wollen, mehr bekommen als die, die arbeiten gehen, dass es auch hier von der SPÖ für uns einen großen Zustrom auch gegeben hat. Und dementsprechend bin ich dankbar, aber auch demütig, denn es ist natürlich auch eine große Verantwortung jetzt die nächsten 5 Jahre. Aber ich habe meinen Wählern versprochen, wir werden Kontrolle ausüben und das werden wir auch tun. Wir werden der Stachel im Fleisch der SPÖ sein und auf die Finger schauen, dass hier mit Steuergeld in Zukunft auch gut umgegangen wird von Seiten der SPÖ.
Jetzt gibt es ja immer noch einen FPÖ-Wahlerfolg, das war sogar in der Steiermark so, die Besserwisser, die sagen, es hätte ja eigentlich viel mehr sein können. Sie hatten ja in der ersten Exit-Poll-Umfrage des ORF noch 23,5%. Sie haben in ein paar Vorwahlumfragen bis zu 25% gehabt. Letztendlich sind es dann, Anführungszeichen, nur 20,5% geworden und das wohl deshalb, weil Sie als FPÖ am stärksten gelitten haben unter dieser ganz geringen Wahlbeteiligung. Es sind offenbar doch einige frustrierte Protestwähler zu Hause geblieben und dann nicht zur Wahl gegangen. Das heißt, eigentlich hatten Sie bei den Wienern dann einen größeren Zuspruch generell als bei denen, die zur Wahl gegangen sind.
Ja, diese Umfragen, sage ich immer, muss man ein bisschen mit Vorsicht genießen. Und wenn dann gerade beim ORF dann wir bei einer Umfrage dann am höchsten ausgewiesen werden mit 23,5 und der SPÖ am niedrigsten mit 37, Und wo ich schon gesagt habe, ich gebe noch gar keine Stellungnahme ab, weil zu dem Zeitpunkt ist nicht einmal eine Wählerstimme ausgezählt worden. Und dann ist es genau anders. Versucht man vielleicht hier auch ein bisschen Emotionen zu steuern und vielleicht etwas madig zu machen, aber das lassen wir nicht zu.
Wir haben Ihnen ein bisschen in die Suppe spucken sozusagen, den Erfolg ein bisschen madig machen.
Ja, ja, aber ja. Wir haben uns verdreifacht und wirklich, es ist
aber trotzdem ist an der Frage ja nicht zu rütteln, dass die Wahlbeteiligung sehr, sehr schlecht war und dass Sie offenbar ein bisschen ein Opfer dieser schlechten Wahlbeteiligung werden. Wären da deutlich mehr hingegangen, hätten Sie noch mehr Stimmen bekommen.
Ja, die Wahlbeteiligung war niedriger als erwartet. Das ist natürlich demokratiepolitisch auch dann aufzuarbeiten, hat alle Parteien betroffen. Aber vielleicht sind auch schon viele wahlmüde geworden. Jetzt waren so viele Wahlen hintereinander, dass man dann vielleicht doch das gute Wetter genutzt hat am Wahlsonntag und ist dann vielleicht aufs Land gefahren oder einen Ausflug gemacht. Aber wichtig ist, und das war auch mein Appell nach vorne, wer nicht wählen geht, der unterstützt diese Einheitsparteien. Dann bleibt alles, wie es ist. Und jetzt schauen wir mal, was passiert, weil der Bürgermeister verhandelt ja jetzt mit den Neos. Die ÖVP zersprengt sich in ihre Restteilbestände noch. Ja. Und man wird sehen, was rauskommt. Ich glaube, es wird wieder Rot-Neos rauskommen, aber das bedeutet so weitermachen wie bisher. Und das wollen wir nicht. Die Leute wollen Veränderung. Und es war auch ein starkes Zeichen, dadurch, dass wir uns ja verdreifacht haben. Die Menschen wollen eine Veränderung. Die wollen eine sozial gerechtere Politik und sie wollen vor allem mehr Sicherheit in Wien.
Wie sehen Sie denn Ihre Mitbewerber bei dieser Wahl? Michael Ludwig feiert sich ja als Sieger, hat zumindest einen Bürosieg errungen, mit 2% minus deutlich besser als von allen, auch von Ihnen erwartet. Die Neos überraschend gut, das hätte denen niemand zugetraut, dass sie letztendlich zweistellig und 10% bekommen werden. Die ÖVP... jenseitig, muss man schon fast sagen, unter 10%. Das hat es zwar bei der Partei schon einmal gegeben, aber man muss sagen, der Letzte dreht das Licht aus und die Grünen halt so wie immer.
Ja, ich kann mich noch erinnern, als wir diese Elefantenrunde bei Ihnen hatten, die ja sehr hitzig auch geführt wurde, war eine gute Diskussion, eine gute Debatte, habe ich noch dem Herrn Mara gesagt, ich meine, vielleicht ist er der Letzte, der es noch nicht weiß, aber die Partei sägt schon an seinem Stuhl und er wird am Tag nach der Wahl Geschichte sein. Er hat sich dann aufgeregt, wie man nur so etwas sagen kann und er sitzt fest im Sattel. Aber ich habe es gewusst, ich kenne die ÖVP Wien, das ist so ein zerstrittener Haufen, wo jeder nur dem einen, dem anderen was neidig ist, jeder nur seinen persönlichen Vorteil sucht und so etwas wie Freundschaft oder Kameradschaft existiert.
Die Partei ist kaputt oder was würden Sie sagen?
Naja, also, ich meine, jetzt ist man eh schon, wir haben damals auch, man soll sich ja nicht freuen, wenn einer Partei so etwas passiert, ja. Weil wir wissen selber, wie es damals bei uns war und es ist nicht einfach, wenn man so viel auf einmal verliert. Nur dann braucht es halt Kameradschaft und Freundschaft. Und da konnte ich mich auf alle verlassen bei uns intern. Wir haben dann wieder zusammen uns gekauft und zusammengearbeitet und haben gesagt, jetzt arbeiten wir 5 Jahre und holen uns dann die Belohnung bei der nächsten Wahl ab. Und genau das darf man nämlich nicht, weil der Wähler will das nicht. Der Wähler möchte keine Streiterei innerhalb von Parteien. Und darum macht der ÖVP jetzt einen riesengroßen weiteren Fehler, sich jetzt dazu zerstreiten. Weil jetzt gibt es da 12 gegen 12 war die Abstimmung zuerst, dann 19 gegen 3. Jetzt gibt es dort dann quasi den kurzfristigen Gewinner, den Herrn Fiegel, und den langfristigen Verlierer, den Herrn Resch, der allerdings jetzt die Koalition ausverhandeln darf.
Ja, für
Also der hat nicht einmal die Mehrheit seiner eigenen Leute hinter sich und darf jetzt ein Koalitionspaket ausverhandeln. Ja. Also dort geht es drunter und drüber und darum ist auch die einzige stabile Kraft in Zukunft in Wien in der Opposition die FPÖ.
Da muss ich ja schon widersprechen. Eine zweite stabile Kraft gibt es schon noch, nämlich den Herrn Bürgermeister.
Ja, ich meine, in der Opposition
da haben Sie gesagt, ja den Wienern erklärt, wie kaputt diese Stadt ist, ja, wie desaströs dieser Bürgermeister ist, wie der alles falsch gemacht hat, was man nur falsch machen kann, wie der Wien ruiniert. Und dann kriegt er gleich viel Stimmen wie beim letzten Mal.
Naja, 2% minus hat er schon eingefahren.
Das ist sehr minimal.
Aber wir haben tausende Stimmen von der SPÖ gewonnen. Ja. Die SPÖ hat sich nur jetzt drüber gerettet, indem sie auch noch Stimmen von der ÖVP wieder dorthin zurückgewonnen hat. Soll so sein. Aber es gilt als Auftrag jetzt für die nächsten 5 Jahre weiter daran zu arbeiten.
Aber sollten Sie nicht da jetzt einmal ein bisschen Respekt zollen, dass ein Mann, den Sie für die absolute Katastrophe erklärt haben für diese Stadt, alle seine Wähler halten kann?
Ja, eben nicht alle seine Wähler. Er hatte schon einen Austausch. Viele sind zu uns gekommen. Manche sind wieder zurückzukommen und er hatte ein Minus. Aber jetzt wird es interessant, was passiert jetzt die nächsten Wochen und Monate? Und wir haben einen der größten roten Wohnbauskandale aufgedeckt, noch kurz vor der Wahl, weil uns ein Whistleblower Informationen zugespielt hat, dass er diese Infa GmbH, das ist eine Wohnbau GmbH, 756 Millionen Euro Schulden gemacht hat, jetzt in den Konkurs geschlittert ist. Dort als Proponenten dabei war der Herr Faymann, Busenfreund von Herrn Ludwig.
Aber da kann der Ludwig nichts dafür.
Und der Herr Ostermeier, nein, es sind nur Parteikollegen, aber wofür der Herr Ludwig etwas kann, ist, dass auch der Wiener Arbeitnehmerförderungsfonds, das ist ein Fonds der Stadt Wien, jetzt dort 860.000 Euro Verlust gemacht hat mit dieser Wohnbaugesellschaft. Das heißt, das ist ein Schaden, den diesem Fonds der Stadt Wien jetzt entstanden ist. Und wissen Sie, wer Präsident von diesem Fonds ist? Der Herr Ludwig. Ja? Und als Vorstandsvorsitzender Herr Meidlinger, das ist dort der ehemalige Landtagspräsident. Also das ist ein Skandal, der direkt zu Ludwig zurückführt, wo er 860.000 Euro jetzt in den Sand gesetzt hat. Das ist Steuergeld, das ist Geld, das für Schulungen von Arbeitnehmern, für Weiterbildung von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen eigentlich dort in diesem Fonds geparkt ist. Und das hat er einfach jetzt mit dieser Gesellschaft dort in den Sand gesetzt. Und das ist etwas, was wir aufdecken werden.
Stört Sie? So, aber eigentlich wären doch ein paar Worte des Respekts fällig gegenüber einem Bürgermeister, der nicht nur das beste Ergebnis bei einer Landtagswahl in Österreich erreicht hat, nämlich das kleinste Minus, ja, was ja heutzutage schon ein Plus ist nach der Stockerrechnung. Und, wir haben ja die Stockerrechnung, wie wir wissen. Minus 10% sind dort ja 20% plus. So. Also der nicht nur das kleinste Minus gemacht hat von allen Landeshauptlingen, sondern der eigentlich auch von seinen Wählern bestätigt wurde.
Also dann zoll ich ihm, wenn Sie das so gerne haben, Ihr Respekt für das geringste Minus, das er hat gegenüber seinen Parteikollegen.
Na, Sie müssen ja schon sagen, Sie haben alles aufgeboten, was Sie nur aufbieten können, auch persönlich mit Ihrem totalen Wahleinsatz, um den unter 35% zu drücken und dann kommt er mit 40% wieder nach Hause.
Na, hätten wir nicht so drauf gedrückt, hätte er wieder 45 oder 46% gewonnen.
Ja,
er hat ja von uns, wir haben ja viele Prozentpunkte von ihm bekommen. Ja. Mhm. Er hat sich noch einmal drüber gerettet mit einem blauen Auge. Aber ich sage Ihnen eines, so in Zukunft, so freudig sehe ich auch für die Sozialdemokratie das Ergebnis nicht. Das ist das zweitschlechteste seit dem Ersten Weltkrieg, wo man sich jetzt noch vom schlechtesten Ergebnis drüber gerettet hat. Früher waren einmal 60% mit absoluten Mehrheiten bei der SPÖ. Das heißt, die Unzufriedenheit ist da und wir merken das ja auch tagtäglich, dass direkt dort, wo der Herr Ludwig verantwortlich ist, im Bereich der Fernwärme als Preisgeber, aber auch im Bereich des Vermieters bei Wiener Wohnen, es dort für die Menschen immer schlechter wird und immer teurer wird. Er erhöht die Mieten, er erhöht die Fernwärmepreise und das sind enorme Belastungen und darum freue ich mich auch schon auf die nächsten 5 Jahre, weil da werden wir uns auch dann ein Prozentpunkt nach dem anderen zurückholen und dann schauen wir, wohin die Reise geht.
Herr Nepp, das wollte ich gerade sagen. Das Bürgermeister-Duell, diesmal haben Sie ja mit Bomben und Granaten verloren. Das war allerdings anders auch nicht zu erwarten.
Ja, das gab es ja auch nicht.
Ich meine, wir starten aber mit 7%. Bei Ihrer Wahlfeier im Wino, da waren einige schon ein bisschen illuminiert, aber Sie und der Herr Kickl waren nüchtern, wie ich weiß, hat der nüchterne Herbert Kickl gesagt, bei der nächsten Wahl sitzen Sie im Bürgermeisterbüro.
Das ist das Ziel und wir haben jetzt einen großen Zwischenschritt erreicht, eine große Zwischenetappe mit diesen 20% und das nächste Mal werden wir uns nicht mehr verdreifachen müssen, sondern nur mehr verdoppeln, dann haben wir es geschafft. Ja, aber es ist natürlich viel harte Arbeit und das gilt jetzt auch.
Mit Verlaub, dann haben Sie es noch nicht geschafft, weil dann brauchen Sie so wie Herbert Kickl nur einen Koalitionspartner.
Ah, danke.
Und das wird nicht ganz einfach sein,
bitte? Dank nickt die SPÖ schon ein.
Das glauben Sie.
Wenn die nicht mehr erst ist in Wien.
Aha. Aber ich sage Ihnen jetzt. Aber Sie sind nüchtern heute noch nach dem Parteipräsidium. Sie glauben, die SPÖ macht damit in einer Koalition.
Na, selbstverständlich.
Ja?
Nein, wir haben auch schon gearbeitet, Wählerstromanalysen auch durchgeschaut und jetzt vielleicht ein bisschen auch Scherz beiseite. Es ist wirklich ein großartiges Ergebnis, viel Vertrauen und wir werden das Vertrauen auch nicht enttäuschen und wirklich harte Arbeit leisten.
Man sagt ja, Sie haben angeblich laut Wählerstromanalysen auch durchaus respektable Ergebnisse bei den Immigranten erzielt, vor allem bei denen, die schon länger hier sind, vor allem auch in der türkischen Community, wo ja Ihr Leo Lugner sehr aktiv war. Ist das so? Haben wirklich viele Immigranten oder wissen Sie, wie viele Immigranten FPÖ gewählt
haben? Wir haben die Zahlen jetzt über die APA bekommen. Die APA hat rausgespielt öffentlich und da sind wir bei den Wählern von Ex-Jugoslawien, haben sie uns sogar 25% gewählt, also über dem Partei.
Unfassbar, ja.
Und auch bei den Wählern, die türkischen Hintergrund haben, Migrationshintergrund, haben uns 21% gewählt, also circa genauso wie die ohne Hintergrund, also die österreichischen Staatsbürger, die autochthone Staatsbürger.
Und das wird zeigt, das Ihre Ausländersprüche jetzt etwas reduzieren? Sie haben ja da ordentlich eingeschenkt, man hat gesagt, alle wieder zurückschicken. Ja? Werden Sie da jetzt ein bisschen sanfter vorgehen in Zukunft, wenn Sie wissen, dass so viele Immigranten FPÖ wählen?
Na, uns wählen ja die Migranten deswegen, weil wir unsere Positionen seit Jahren vertreten. Und ich kann Ihnen sagen, wenn ich unterwegs bin und mich sprechen Migranten an, die sagen, schauen Sie, wir sind hierher gekommen, wir haben etwas leisten müssen, wir haben gearbeitet, wir haben Steuern gezahlt, wir haben unseren Beitrag gemacht für die Gesellschaft, sind Teil der Gesellschaft geworden und am Ende nach einem erfolgreichen Integrationsprozess dann Staatsbürger. Und das ist eben diese Fairness-Frage. Und die sagen, es ist genauso unfair, dass Menschen seit 2015, vor allem aus Afghanistan und Syrien, hierher gekommen sind und sich eben nicht integrieren müssen, nicht Deutsch sprechen müssen, nicht Teil der Gesellschaft werden müssen, nicht arbeiten gehen müssen und dann aber über diese unfaire Mindestsicherung von Bürgermeister Ludwig hier am Ende des Monats tausende Euros in Netto bekommen. Und wir haben das ja aufgezeigt bei dieser syrischen Familie mit 4.600 Euro Netto im Monat und da greift sich ja wirklich jeder nur, der aufsteht, arbeiten geht, am Kopf und am Schädel, warum man das noch tut, wenn man fürs Nichtstun-Wollen mehr bekommt, als wenn man was tut und arbeiten geht.
Es beginnen jetzt die Koalitionsverhandlungen. Sie sind außen vor, weil Sie sind nicht einmal zu den Sondierungsgesprächen eingeladen, etwas ungewöhnlich. Also man hat Sie nicht einmal zu Sondierungsgesprächen eingeladen, weil Bürgermeister Ludwig sagt, mit Rechtsextremen, die einen Wiederbetätigungsmenschen in ihren Reihen haben, will er nichts zu tun haben. Und da wird es nie eine Koalition geben, solange er Ludwig heißt und Bürgermeister ist. Das empört Sie ja sehr.
Also erstens ist es ein antidemokratisches Verhalten von Bürgermeister Ludwig, jetzt hier 20% der Wähler auszuschließen und zu sagen, mit euch rede ich gar nicht. Aber ich sehe es so, dass es eben halt diese Einheitsparteien gibt. Das ist zur Kenntnis zu nehmen. Da passen alle rein, die Roten, die Schwarzen, die Pinken und die Grünen. Und jetzt gibt es dort einen thematischen Limbo. Wer macht es tiefer, wer macht es billiger? Mache alles, öffne nackt nach dem Motto. Wer es billiger hergibt, wird dann der Koalitionspartner von Bürgermeister Ludwig. Und da sage ich, wir verraten unsere Wähler nicht, wir verkaufen nicht unsere Seele, nur um Posten irgendwo zu bekommen und hier abzukassieren, sondern nein, was wir vorher versprechen, halten wir auch. Und weil das Bürgermeister Ludwig weiß, dass unsere Positionen gerade im Bereich Sicherheit, aber auch in dieser sozialen Gerechtigkeit unverrückbar sind, weiß er, dass er anscheinend wir harte Verhandlungspartner wären und sucht nicht einmal das Gespräch. Aber wie gesagt, da geht es jetzt nicht um mich persönlich, sondern da geht es um 20% der Wählerinnen und Wähler, die hier antidemokratisch ausgeschlossen werden.
Mhm. Jetzt haben Sie vorher gesagt, Sie wissen bzw. ahnen eh schon, wie es ausgeht. Rot-Pink wird weiter regieren. 5 Jahre genauso wie die letzten 5 Jahre.
Ich glaube, ja, es wird genauso weitergehen. Aber wenn man sieht, gerade im Bildungsbereich, was da passiert ist, wo kein Kind mehr Deutsch spricht, sehe ich hier auch keine große Besserung hier auch im Bereich der NEOS. Es wird in allen anderen Bereichen noch gleich bleiben. Also Veränderung wird es nicht geben. Es ist weiter wie bisher. Und das bedeutet aber auch, dass wir auch die Kontrolle weiter ausüben wie bisher. Und zwar das auch noch stärker. Mit mehr Stadtrechnungshofprüfansuchen, die uns jetzt zur Verfügung stehen. Wir haben, wie gesagt, 22 Abgeordnete, die mit direkten und dringlichen Anfragen die Stadträte ins Rathaus zitieren können und dann dort müssen sie uns Rede und Antwort stehen. Das heißt, es wären 5 ungemütliche Jahre für den Bürgermeister und für seine Stadtregierung, weil wir werden ganz genau auf die Finger schauen und jeden einzelnen Skandal aufdecken.
Jetzt sagen Sie, Sie wissen, wie es weitergeht, nämlich Rot-Pink. Und jetzt muss man sagen, die Pinken werden ja wie beim letzten Mal den Bildungsstadtrat bekommen. Dann kann man sagen, das ist diesmal aber sehr, sehr spannend. Denn Wiederkehr hat sich ja immer beschwert, dass er als Wiener Bildungsstadtrat nichts tun kann, weil er sozusagen von der Bundespolitik blockiert wird. Jetzt ist Wiederkehr, sprich ein NEOS-Abgeordneter, selber der Bildungsminister. Jetzt können die NEOS hier in einem Doppel, Wiener Bildungsstadtrat und bundesweiter Bildungsminister, möglicherweise die Bildungspolitik reformieren. Was müsste denn passieren, Ihrer Meinung nach, damit da endlich einmal Reform kommt?
Also ich sehe das eher als gefährliche Drohung, wenn der es vorher auf Wiener Ebene 5 Jahre oder 4,5 Jahre verpfuscht hat, jetzt auf Bundesebene zuständig ist und dann noch in Wien ein willfähriges Beiwagerl hat, wie die zukünftige Stadträtin dann dort im Bildungsbereich. Was müsste passieren? Wir haben immer gesagt, wir brauchen... Also es muss jedes Kind, das in die erste Klasse Volksschule geht, muss Deutsch sprechen können. Das wurde verabsäumt in den letzten Jahrzehnten, hier auch zu schauen, dass das passiert. Wir benötigen eine Sprachstandsfeststellung. Im Alter von 3 Jahren muss geschaut werden, so wie auch bei einer Schulreifeprüfung, muss man zur Bildungsdirektion oder in eine zuständige Schule. Und dann wird geschaut, ob das Kind altersgerecht für einen 3-Jährigen die deutsche Sprache spricht bzw. versteht. Und wenn das nicht der Fall ist, dann wird es wohl am Haus liegen, zu Hause, am Elternhaus, an den Eltern, dass die entweder selber nicht Deutsch sprechen können und somit das den Kindern auch nicht beibringen können, oder auch, dass sie es nicht wollen, also Integrationsverweigerung betreiben. Und das sage ich, hier können die Kinder aber gemeinsam mit den Eltern in verpflichtende Deutschkurse geschickt, dass dann die Eltern Deutsch lernen.
Also Deutschkurse auch für die Eltern, nicht nur für die Kinder.
Das Wichtige ist für die Eltern, weil nur übers Elternhaus kriegt man das wieder rein.
Verstehe, ja.
Das heißt, Eltern verpflichtend mit den Kindern in Deutschkurse. Und dann muss man aber auch immer die Härte haben, und das hat besonders keine andere Partei, weil die sagen immer, es ist freiwillig. Sage ich, nein, es muss verpflichtend sein und es muss auch Konsequenzen geben. Das heißt, Streichung von Sozialleistungen, wenn sich hier die Eltern weigern, mit den Kindern Deutsch zu lernen in diesen Kursen, wenn sie diese Kurse gar nicht besuchen, wenn sie sich integrationsunwillig zeigen, dann muss es auch hier Sanktionen geben im Sinne von Strafen, und das wäre ein Streichen von Sozialleistungen.
Wird Bürgermeister Ludwig Ihrer Meinung nach in dieser Integrationsfrage lernwillig sein? Sie haben ja da einen fulminanten Wahlkampf geführt gegen diese Mindestsicherung, die Sie ja aufgedeckt haben mit diesen 4.600 Euro. Glauben Sie, wird Ludwig jetzt zurückgehen mit der Mindestsicherung auf ein gemeinsames bundesweites Niveau, oder wird das so weitergehen irgendwie?
Also der Wunsch vom Bürgermeister, und genau deswegen gilt er auch als Architekt dieser Verliererampel auf Bundesebene, ist ja, dass das Mindestsicherungsthema bundesweit also gehoben wird auf ein Bundesniveau. Und dass dann quasi der Rest von Österreich diese hunderten Millionen zahlen soll für dieses Wiener Sozialsystem. Ja, und er möchte diesen Budgetposten wegdrücken und quasi die Niederösterreicher, die Burgenländer, die Steirer, die Kärntner, die Salzburger, Tiroler, Vorarlberger, die sollen jetzt alle blechen mit ihrem Steuergeld, weil so Bürgermeister Ludwig hier die Leute herlockt und die hier in der Sozialleistung...
Das wird sie ja nicht spielen, nicht? Also zum Beispiel Ihr Herr Landbauer, Ihr Herr Gunnarsek, die werden ja da wohl nicht mitmachen, ne?
Eben. Richtig, ja. Und das ist interessant. Und wenn man es auf Bundesebene heben will, dann dürfen nicht diese irren Sätze der Stadt Wien ausgezahlt werden, sondern dann muss man das anpassen an die Grundversorgung, man muss Asylberechtigte in der Grundversorgung lassen.
Praktisch das, was in Niederösterreich und Oberösterreich mit ihren Landesräten ohnehin der Fall ist.
Dort, ne, ist ein subsidiär Schutzberechtigter in der Grundversorgung. Das heißt, er kriegt Asylunterkunft, er kriegt dort Verpflegung und mehr nicht. Bei uns in Wien bekommen wir jetzt Mindestsicherung, das heißt 1.200, dann für jedes Kind noch ein paar Hunderter extra und so weiter und so fort. Und deswegen kommt man auf solche horrenden, irren Summen von 4.600 Euro netto.
Wann glauben Sie, wird Ludwig runtergehen mit der Mindestsicherung? Wird er sich anderen Bundesländern anpassen, auch wenn die nicht ihm entgegenkommen?
Er möchte, dass sich die anderen Bundesländer,
das werden sie nicht tun,
an Wien anpassen. Ja, du möchtest ja bundesweit regeln. Ja. Das heißt, dann werden die Kompetenzen überhaupt von den Ländern weggenommen und bundesweit geregelt. Und wenn man weiß, dass dort die SPÖ wieder in der Regierung sitzt, werden die natürlich die Sätze nicht runterdrücken, sondern eher dann alle anderen raufziehen.
Also Sie befürchten Schlimmstes?
Ich befürchte leider Schlimmstes.
Jetzt darf ich nur ein paar groschierte Fragen stellen, so wie Sie das bei mir ja gewohnt sind.
Gerne.
Man verspottet Sie ja immer, meiner Meinung nach zu Unrecht, weil man hat ja gesehen, wie viel Sie in diesem Wahlkampf gehackelt haben, als teuersten Arbeitslosen Österreichs. Ne? Sie haben ja einen nicht amtsführenden Stadtrat mit einem sehr gewaltigen Salär und müssen dafür ja nichts tun, wenn ich das richtig verstehe, oder?
Also ich habe das größte Ressort, nämlich die Skandale der SPÖ aufdecken.
Gut,
und,
ja, das betrachten Sie als Ihren bezahlten Job.
Und wenn man bedenkt, die Ressortzuteilung, ich finde es immer lustig, weil es ist immer das Argument der Linken, dann wäre nämlich der teuerste Arbeitslose der Herr Bürgermeister, weil der hat nämlich auch kein Ressort. Ja, der könnte auch ein Ressort übernehmen, so wie es in anderen Städten auch möglich ist und auch gemacht wird, könnte er selber sagen, sagen, er kümmert sich um die Integrationsagenten. Er hat selber ein paar Magistratsabteilungen direkt unterstellt. Hat er nicht. Dafür hat
was sagen Sie, wenn jemand sagt, Sie sind der teuerste Arbeitslose, Sie kriegen da eine ordentliche Schippel Geld, ne?
Also ich krieg
das sind ja, glaube ich, bis weit über 100.000 Euro.
Na, ich kriege ein Nationalratsgehalt ausgezahlt. Ja. Und ich kann doch jedem einladen, vielleicht mache ich mal auf Social Media ein Video, während alle anderen Stadträte mit ihren Akten sitzen bei den Stadtsenatssitzungen. Also der Umweltstadtrat hat vielleicht so viel Akten, Integrationsstadtrat so viel, Planungsstadträtin so viel. Ja, also jeder hat so sehr Backel vor sich und die werden ja abgearbeitet in den Stadtsenatssitzungen. Habe ich so viel, nämlich alle von allen anderen, von allen Stadtsenatsmitgliedern, die Akten zu kontrollieren.
Und das dann tun sie.
Ja, selbstverständlich, das ist ja auch die Aufgabe. Dort in anderen Bundesländern, zum Beispiel in Innsbruck, heißen sie ja kontrollierende Stadträte. Mhm. Und bei uns heißen sie übrigens in der Stadtverfassung nur Stadträte. Es gibt nicht den nicht amtsführenden Stadtrat, es gibt nur einen Stadtrat und einen amtsführenden Stadtrat.
Aber Sie sehen sich als kontrollierender Stadtrat?
Ja, selbstverständlich. Kontrolle liegt in unserer DNA. Wir haben ja den Wien-Energieskandal aufgedeckt das letzte Mal. Wir haben im Krankenhaus-Nord-Bereich aufgedeckt. Alles diese Energieringe, die 100.000 Euro gekostet haben für ein paar Steinchen ums Krankenhaus-Nord. Wir haben im Bereich der Mindestsicherung die Skandale aufgedeckt. Den Gangbettenskandal im Gesundheitsbereich, wo man immer gesagt hat, es gibt keine Gangbetten, haben wir jetzt wirklich durch akribische Kontrolle, Anfragen an den Stadtrat Hacker, eben jetzt die Antwort bekommen, dass 24-Stunden-Gangbetten, das heißt Menschen, die 24 Stunden nicht in einem Zimmer liegen, sondern länger als 24 Stunden am Gang um und um liegen müssen in Betten, dass sich das verdoppelt hat, diese Zahl, jetzt auf 2000 Menschen allein in dem einem Jahr. Und das ist natürlich Kontrollarbeit, die wir machen, aber dafür sind wir gewählt und das mache ich sehr gerne mit Herzblut und mit Leidenschaft.
Darf ich noch eine zweite goscherte Frage stellen? Sie sind ja ein bisschen unter Beschuss der linken Gutmenschen geraten, weil man sagt, Sie sind schuld daran, dass der HC Strache über 1 Million Euro aus dem FPÖ-Budget abzweigen und dann teilweise in Urlaube, Zigaretten, Wurstsemmeln, angeblich sogar in die Überwachung seiner Frau, Ex-Frau, investieren konnte. Sie haben sich nie wirklich gewehrt dagegen. Warum eigentlich nicht? Weil man, der Mann tritt ja sogar gegen Sie an oder trat gegen Sie an mit dem Sensationsergebnis von 1%. Ja, also man sieht ja natürlich, wie die Stärkeverhältnisse derzeit sind in der FPÖ. Aber Sie haben sich nie gewehrt. Ich meine, der Mann war ja auch Ihr Erfinder, Ihr geistiger Papa, sagen viele, Ihr Ziehvater, sagen andere Bösartige. Wie beschreiben denn Sie Ihr Verhältnis zu HC Strache und wie ist es dem gelungen, aus Ihrer Parteikasse über 1 Million Euro abzuzweigen?
Also ich bin froh, dass Sie mich das jetzt fragen, weil jetzt kann ich endlich sagen, ich freue mich, dass dieser Abschlussbericht gekommen ist. Mhm. Denn hier wurde von einer externen Wirtschaftsexpertin, die für das Kriminalamt gearbeitet hat, jetzt endlich festgestellt, dass ich sehr wohl das, was mir vorgelegt wurde, ich kontrolliert habe. Ich vermerkt habe, was privat zu zahlen ist und was nicht.
Das haben Sie vermerkt.
Da gibt es Paragraphen drauf auf den Einzelrechnungen.
Die Urlaube, die Wurstsemmeln, die Zigaretten.
Urlaube ist nicht über die FPÖ Wien gemacht worden. Das weiß ich nicht, wie das dort verrechnet wurde bei den anderen Institutionen. Aber ich habe meine Kontrolle ausgeübt und ich bin froh,
dass und warum das hat das dann trotzdem kassiert, wenn Sie es eh aufgedeckt haben?
Ich bin froh, dass ich das gemacht habe. Die Wirtschaftsexpertin hat auch gesagt, dass das richtig gemacht wurde und dass auch ich im Endeffekt nicht verantwortlich bin, weil ein externes Gremium, und das wurde schon 2008 beschlossen, also da gab es mich noch nicht einmal, ein externes Gremium diese Ausgaben vom Herrn Strache zu kontrollieren hat und dann auch zu verbuchen. Bin ich froh und deswegen rechne ich und freue mich darauf, auf die nächsten Wochen endlich mit der Einstellung.
Ja, Sie sind ja, wenn dann, eine Randfigur, muss man vielleicht sagen. Es geht ja primär um den Herrn HC. Hat dieser Herr HC Ihrer Meinung nach diese Million veruntreut oder hat er die zurechtbekommen?
Das wird das Gericht entscheiden. Ich bin nicht Richter, ich bin nicht Ankläger, sondern ich bin auch nur jetzt ein Beobachter von außen hin. Ich möchte nichts vorwegnehmen. Ist ein offener Rechtsfall, wo auch die Partei Opfer ist und Geschädigter ist. Und da werden wir sehen, was dann am Ende
rauskommt. Wenn die Partei Opfer ist, dann muss es veruntreut haben, logischerweise, weil sonst wäre die Partei nicht Opfer.
Das ist eine Unterstellung einer strafbaren Handlung. Das mache ich
frage
nicht.
Ja, ich frage.
Das mache ich nicht. Das wird das Gericht.
Aber die Partei ist Opfer und Sie als Partei, Wiener Parteiobmann, sind auch Opfer in Ihren Augen. Und Sie haben das seinerzeit schon entdeckt und nicht ausbezahlt. Habe ich das richtig verstanden?
Das ist dann weitergegangen.
Sie haben schon gesehen, dass der gute Mann da teilweise Geld privat abzweigen will und haben gesagt, das geht nicht. Oder wie muss man sich das vorstellen?
Nein. Es war ja immer ein Spesendarlehen. Das heißt, wenn etwas privat ist, hat er das wieder zurückzuzahlen. So. Mhm. Und darum ging es. Ich habe vermerkt, was mir vorgelegt wurde, was ich als privat erkenne und was ich als privat auch vermerke deswegen. Und ja, wie gesagt, Kontrollfunktion.
Das haben Sie gemacht?
Habe ich gemacht, nachweislich.
Sie haben einige Dinge festgestellt, die Ihrer Meinung nach privat waren?
Ja.
Und die dann von der Wiener FPÖ nicht ausbezahlt wurden?
Die sind dann nicht ausbezahlt worden, ja.
Gut, zu der Causa wollen Sie sonst verständlicherweise nichts sagen, weil sie ein laufendes Gerichtsverfahren ist. Dann kommen wir mal zur Schlussfrage, lieber Herr Nepp. Also, ein Achtungserfolg, ein großer Erfolg für Sie am Sonntag. Ja. Wir ziehen alle unseren Hut, auch wenn es vielleicht ein bisschen mehr hätte sein können, aber was will man mehr als eine Verdreifachung? Ja, muss man sagen, das ist die Annahme für sich schon sehr gut. Was passiert mit Ihnen jetzt in den nächsten 5 Jahren? Werden Sie jetzt ein bisschen Daumen drehen? Werden Sie im Stadtratsbüro sitzen und die Akten lesen? Oder bereiten Sie sich bereits auf die Übernahme des Bürgermeisters im Jahr, was ist es dann, 2030 vor?
Ja, nach der Wahl ist vor der Wahl und es wird so weitergehen. Wir werden rund um die Uhr in die Bezirke unterwegs sein. Wir werden Gemeindebaubesuche machen.
Oder jetzt dann ohne Würstel?
Auch, selbstverständlich, auch mit, aber ja. Auch Gemeindebaubesuche. Wir haben einen ausgezeichneten Wohnbau-Ombudsmann, bei dem kommen ja die E-Mails rein, weil es immer irgendwo Beschwerden gibt und Wiener Wohnen von der Stadt Wien einfach nicht reagiert. Und dann fahren wir dorthin, schauen uns das an. Wenn jemand uns Mails schreibt, bei unserem Bürgerservice anruft, dass dort in den Parkanlagen sich Jugendbanden herumtreiben, schauen wir hin, werden uns kümmern, notfalls die Polizei einschalten. Und wir werden einfach die Missstände in Wien schonungslos aufzeigen und auch die Skandale schonungslos aufzeigen. Und dafür wurden wir gewählt. Und da bleibe ich meinen Wählern im Wort. Wir sind der Stachel im Fleisch der SPÖ und wir sind die Kontrollpartei.
Abschließend gefragt, spüren Sie jetzt 5 Jahre lang den erfolgreichen Oppositionspolitiker, weil es fast 5 Jahre keine Wahl mehr geben wird, keine große? Oder rechnen Sie eigentlich eh mit einer Bundeswahl, mit einer Nationalratswahl schon in den nächsten Jahren, um dann eventuell mit einem Herrn Kickl und einer FPÖ, die nicht mehr davonläuft?
Also ich glaube nicht, dass diese Verliererampel auf Bundesebene lange hält. Es gibt ja jetzt schon Fragen der Refinanzierung. Auf einmal sind es nicht 3 Milliarden, dann waren es 6, 12, 24. Jetzt heißt es auf einmal, es sind noch mehr Schulden da. Also es kommt alles nach oben. Und das ist, ich glaube, auch wie die jetzt sich gegenseitig lahmlegen, stilllegen, streiten im Hintergrund, wird das nicht lange halten. Und dann
das heißt was? Wie lange?
Ich glaube, dass es nächstes Jahr spätestens zu Neuwahlen kommt.
2026?
Wenn die jetzt genauso weitermachen wie bisher, und das machen sie, und nichts ändert, dann glaube ich schon, dass es Neuwahlen gibt und dass diese Verliererampel auf Bundesebene dann zerbricht. Und dann heißt es wieder Vertrauen gewinnen in den Wahlen von den Wählerinnen und Wählern. Hoffentlich, wir tun alles daran, aber ich bin auch sehr siegesicher, weiter zulegen und so stark sein, dass dann auch bei der ÖVP niemand ein falsches Spiel spielen kann. Und dann verlangen wir Ehrlichkeit in den Verhandlungen, nicht wieder Scheinverhandlungen mit der SPÖ im Hintergrund. Und vor allem verlangen wir auch einen wirklichen Reformwillen, dass man eben nicht so wie die ÖVP etwas vor der Wahl verspricht und dann überhaupt nicht halten will, sondern dass man dann auch wirklich hier für mehr Sicherheit und für mehr Gerechtigkeit und soziale Fairness dann auch Politik betreibt.
Das heißt, Sie stellen sich jetzt bereits auf einen Nationalratswahlkampf 2026 ein?
Wir sind immer bereit.
Aber Sie stellen sich ein drauf. Sie sind nicht nur bereit, Sie rechnen damit.
Ich persönlich gebe dieser Ampel nicht mehr als 2026.
Gut, es war spannend mit Ihnen, Herr Dominik Nepp. Dankeschön, nochmal Gratulation zu diesen 20,5% und zu dieser Verdreifachung. Wir gehen in eine kurze Werbepause und dann kommen Sie gleich, die beiden Urgesteine unseres Dienstagprogramms, Gerald Gross und Sebastian Born-Mehner. Vorher aber noch ein kurzer Insider.